Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich habe uns, und man kann es hören, was Verbotenes mitgebracht. Also noch nicht, aber bald. Haben Sie was zum Tragen?
Ja, ich nehme es. Man nimmt es ja. Ein Fossil des Industriezeitalters, eine Plastiktüte. Wir lieben Lebensmittel, kann man noch dazu sagen. Es ist eine bunte Plastiktüte, einschlägig bekannt.
Da waren auch bestimmt mal Lebensmittel drin. Ich habe natürlich im guten Sinne sie weiterverwendet. Die ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Ja. Politisch interessant. CSU-Chef Söder will diese Plastiktüte verboten sehen. Svenja Schulze, die Umweltministerin, zieht jetzt nach. Man könnte fragen, sind jetzt alle grün?
In Abstufung gibt man sich jedenfalls den Anschein. Und das ist schon ein ganz bemerkenswertes Phänomen. Ich habe vor allem auch die Hoffnung, dass das Chamäleon Söder, Markus Söder, den wir in unterschiedlichen Färbungen erlebt haben, bei der grünen Farbe jetzt bleiben muss. Ich glaube, das kann nur seine letzte Farbveränderung sein, nachdem wir ihm ja im letzten Jahr noch eher bläulich in Richtung AfD blinkend erlebt haben. Ich hoffe, er bleibt jetzt grün. Und das wäre für diese Republik ganz entscheidend, wenn tatsächlich CDU, CSU eine grüne Färbung, auch schon mit Blick auf die nächste Koalition, nämlich eine dann vielleicht ja schwarz-grüne, sich zu eigen machen, dann wäre das ein großer Schritt.
Interessante Signale hat dazu auch heute und gestern schon Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, ausgesandt. Ich glaube, das mit der Chamäleon-Beschreibung könnte dabei ja auch ganz gut klappen. Wir besprechen gleich die große Ökowende, den Ideenwettbewerb beim Klimaschutz, der jetzt offenbar ausgebrochen ist. Das und andere Themen dieses Montags in einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Die Kanzlerin hat ihren Urlaub beendet, heute erster Arbeitstag. Ich weiß nicht genau, wie das so losgeht bei Angela Merkel. Vielleicht hat sie ja zur Einstimmung erstmal Fernseher angemacht, Morgenmagazin geguckt, Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview gesehen, die da unter anderem solche Sätze sagt.
Das, was mir vorschwebt, ist ein nationaler Klimakonsens, denn wir reden über Ziele in 2030, in 2050. Dazu brauchen wir klare Festlegungen. Wir wollen diese Einigung innerhalb der Union herbeiführen, bis Mitte September, danach innerhalb der Regierung. Und dann wäre die Zeit, um mit der Opposition in die Gespräche über einen Klimakonsens einzutreten.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Morgenmagazin. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, heute an meiner Seite. Sie haben gesagt, alle werden irgendwie grün in Abstufung. Man könnte aber natürlich auch erstmal skeptisch raufgucken. Im Wirtschaftsbereich gibt es diesen Begriff des Greenwashing. Wenn man so einen kleinen Teilbereich seines Geschäfts wunderbar ökologisch macht, aber für den Rest eigentlich bei den alten Sachen bleibt. Ist da auch ein bisschen die Gefahr bei der Union des Greenwashing?
Ja, absolut. Ich habe das vorhin auch nur über diesen Teil, über den wir sprachen, was Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer anbelangt, gesagt. Wenn wir die AfD rausnehmen, haben wir es mit einer Partei zu tun, die explizit den Klimawandel entweder sogar leugnet oder sagt, wir sind so marginal, wir müssen nichts ändern. Das heißt, es gibt natürlich eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung. Und deswegen auf den konkreten Satz von Annegret Kramp-Karrenbauer zu sprechen zu kommen, Klimapolitik wird nicht im Konsens zu machen sein. Das ist ja schon eine große Illusion, die sie hier erzeugt.
Also was sie gerade gesagt hat, glauben Sie,
ist... Absolut, halte ich für eine völlig absurde Vorstellung. Und das ist ein Greenwashing, wenn wir es mal so nehmen. Das Greenwashing, was auch politisch schon damit beginnt, man versucht alle quasi umarmend, am besten noch Fridays for Future, in ein Boot zu holen und zu sagen, wir machen jetzt Klimapolitik. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden ganz, ganz harte Konflikte bekommen. Wir erleben doch gegenwärtig, und das ist das Phänomen, die Gegenwart in ihren harten ökologischen Veränderungen, in dem Einbruch von Katastrophen, zwingt regelrecht die Politiker, jetzt auch in der Union, Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer, zu einer erstmal symbolischen Politik. Denn das ist ja auch das, was auch in dem Interview zum Ausdruck kam. Sie wollen ja vor allem erstmal Nachhaltigkeit im Grundgesetz verankern. Das ist gut gemeint, bedeutet noch nichts. Die Konflikte müssen ausgetragen werden und das wird uns in den nächsten Jahren massiv in Diskussionen bringen und Konflikte, die wir bis dato noch gar nicht so gekannt haben.
Die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk haben heute Morgen mal beim Original nachgefragt, beim Grünchef Robert Habeck.
Unsere Aufgabe ist ja zu beschreiben, wie es geht. Wir sind doch jetzt schon längst in einer Rolle einer quasi Regierungspartei im Wartestand. Und das, was Frau Kramp-Karrenbauer gestern gesagt hat, ist seit Jahren Debattenschwerpunkt und Vorschlagspolitik und unsere Programmlage.
Das sagt der Grünen-Chef. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja dann wunderbar. Erstmal, Sie haben es auch angedeutet, mit Blick auf mögliche politische Konstellationen. Wenn die CDU jetzt grün blinkt, dann findet man vielleicht schwarz-grün schneller zusammen. Gleichzeitig muss man sich dann aber noch fragen von grüner Seite, Themenklau, wofür braucht es die dann eigentlich noch?
Nein, das wird so nicht sein, denn wir erleben ja gerade das, was sich jetzt auch in diesem Interview, diesen beiden großen Interviews, Kramp-Karrenbauer in der Welt am Sonntag und jetzt darauf reagierend Robert Habeck heute im Deutschlandfunk abspielt, ist die Auseinandersetzung, wie scharf muss grüne Politik gemacht werden. Und es ist natürlich eins ganz zentral im Mittelpunkt. Es geht auch um die Frage, wird man in Teilen zu Verboten greifen müssen? Die erstaunliche Seite ist ja die, dass Markus Söder, sogar was jetzt Plastiktüten anbelangt, selber zum Mittel des Verbots greift. Mhm. Das ist schon erstaunlich genug.
Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mitgeht übrigens. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, das ist möglicherweise auch, wir haben sie immer noch hier liegen, diese Tüte. Kleine Scheingefechte. Ich glaube, im Einzelhandel macht das gerade mal so 1-2% der Müllsumme aus im Plastikbereich. Aber politisch ist ja interessant, Stichwort Verbote. Ja, ist das ein probates Mittel? Wie schätzen Sie das ein? Ich habe gleich die Einschätzung von Robert Habeck, wenn Sie mögen.
Ja, ich halte es für die zentrale Frage. Ich halte es deshalb für die zentrale Frage, weil es da schmerzt. Und wenn wir uns darüber unterhalten, die Grünen werden ja klassischerweise mittlerweile schon als die Verbotspartei denunziert, ist die Frage, ob sie es sich zum Teil nicht stärker zu eigen machen sollten. Ich glaube, Robert Habeck macht es, indem er auch darauf verweist, auch der Kohleausstieg ist ein Verbot. Wir haben eine Gesellschaft, die schon viele, viele Verbote kennt. Sie hat sie aber in einem Bereich, glaube ich, noch nicht richtig begriffen. Aber vielleicht sagt Robert dazu was.
Den Kohleausstieg wollen wir alle zusammen mit Verboten durchsetzen. Und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass Ordnungsrecht, dass staatliche Regeln böse sind und die Gesellschaft dadurch bevormundet wird, sondern im Gegenteil, gesellschaftlicher Mainstream muss sich auch umsetzen in klaren politischen Beschlüssen. Und die, der Vorwurf, dass das dann Verbote sind, das richtet sich ja gegen die CDU selbst. Denn sie will ja den Kohleausstieg in dem Rahmen des Beschlusses, der da in der Kommission gefasst wurde, selber umsetzen. Das ist ein Verbot von Kohlekraftwerken.
Ja. Ja, und es ist noch etwas, vielleicht muss man es noch radikalisieren, noch etwas viel Grundsätzlicheres. Wir leben in einer Verbotsgesellschaft. Das ist die bürgerliche Gesellschaft von Beginn an. In dem Augenblick, wo die bürgerliche Gesellschaft von John Locke beginnend begann, Privateigentum abzustecken, gab es eine Regelung durch Verbote und Gebote, wie man damit umgehen kann und muss. Das haben wir übrigens am radikalsten, wenn ich daran denke, im Feld des Ordnungsrechts, was die Kleingärten beispielsweise. Ja, denken Sie mal dran, da kommt es zu Hauen und Stechen, da gibt es eine harte Verbotsregelung, wie viel Zentimeter der Busch vom Eigentum des Nachbarn zu entfernen sein. Wir haben bloß noch, und das macht es so spannend, wir haben keinerlei grundsätzliche Klärung von Geboten und Verboten, was die Vernutzung öffentlichen Raumes anbelangt. Also auch die Frage auch der Zukunftsnutzung, wie hart darf der Einzelne zukünftige Lebenschancen künftiger Generationen verletzen? Das ist die große Frage und darum geht es zum Beispiel bei der Frage von Verboten auch von Flügen, Kurzflügen beispielsweise.
Ja, aber da gibt es natürlich das politische Angebot, dass man sagt, verbieten ist eine Möglichkeit, aber dann merkt man natürlich auch als Bürger sofort, ich darf etwas nicht. Es gibt ja die sanftere Möglichkeit, über Steuern beispielsweise, über Abgaben zu steuern, also Dinge teurer zu machen, diese klaren Anreize zu geben, Sachen zu machen oder auch nicht mehr zu machen. Denn Verbote sind ja immer dann eigentlich nur ein Problem. Sie haben vollkommen recht, die Gesellschaft ist voller Verbote. Wir nehmen sie ja erst wahr dann, wenn sie letztendlich von einem großen Teil in Frage gestellt werden, an ihrer Sinnhaftigkeit oder als zu große Einschränkung empfunden.
Genau. Ja. Viele Verbote sind längst internalisiert, werden von uns in keinster Weise mehr hinterfragt. Anderes Beispiel. Gurtpflicht. Vor 30, 40 Jahren eine große Debatte. Es hat aber dazu geführt, dass wir eine ungeheure Zahl an Verkehrstoten vermeiden konnten. Dass es Pflicht wurde, Gurte anzulegen. Aber die grundsätzliche Frage, die nennen Sie zu Recht. Es ist natürlich völlig richtig. Es wäre natürlich im ersten Schritt viel sinnvoller, die Preise, wie wir es klassischerweise jetzt nennen, die ökologische Wahrheit sagen zu lassen. Das heißt also, die Kosten, die gegenwärtig externalisiert werden, also die Umweltschäden, beispielsweise beim Gebrauch von Kerosin oder auch bei großen Kreuzfahrtschiffen, die ganze Regionen verpesten, da deutlich zu sagen, wir müssen dieses Benzin verteuern. Dann werden natürlich auf diesem Wege viele, viele der Probleme gelöst. Es werden Reisen gar nicht mehr getätigt, weil sie zu teuer sind, wenn sie ökologisch die Wahrheit sagen. Aber man darf auch eines nicht vergessen, das hat auch eine soziale Schlagseite.
Genau, das ist die soziale Dimension. Ja. Wenn ich für alle gleichermaßen Kurzflüge innerhalb von Deutschland beispielsweise verbiete, dann trifft das alle? Den Reichen genauso wie den Armen. Genau. Und die Kreuzfahrt, die ich dann nicht mehr so einfach zulasse, trifft eben alle gleichermaßen. Genau. Frage ist, diese Ausbeutung der Natur, die wir vorgenommen haben, hat ja auch zu einer unglaublichen sozialen Egalisierung in ganz vielen Bereichen geführt. Günstige Lebensmittel, günstiges Reisen und dergleichen mehr. Das heißt, das ist ein ziemlich großes Projekt, wenn wir diese Flanke nicht noch verlieren wollen. Und das ist ein großes Problem, die soziale Flanke
gerade. Und das ist der eigentliche Grund, warum es im Konsens nicht gehen wird. Deswegen halte ich, wir waren ja am Ausgangspunkt bei dem Zitat von Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorstellung, wir könnten da einen nationalen Konsens herstellen, wie man in Zukunft mit dem Gut Verbrauch von Lebenschancen, gegenwärtig wie zukünftig umgeht. Man könnte das also konsensual lösen, halte ich für naiv. Es wird ganz harte Auseinandersetzungen. Hierbei ist noch viel radikaler gesprochen. Es geht letztlich um das westliche Lebensmodell. Es ist ein Konsum-Verbrauchsmodell. Und die Frage, in welchen Grenzen sich dieser Verbrauch, dieser Konsum, der ja letztlich auch den ganzen fordistischen, kapitalistischen Lebensbetrieb am Laufen hat, wie der sich wird einschränken lassen müssen, diese Debatte ist nie geführt worden und da wird es dann sicher sicherlich sehr hart werden.
Aber da eine kurze Frage zum Abschluss dieses Themas. Wenn Sie vor dieser Wahl stehen, was ist gerade wichtiger, die ökologische Katastrophe abzuwenden oder die soziale Balance zu halten? Müssen wir da eine Entscheidung treffen? Müssen wir sagen, im Moment ist die ökologische Katastrophe die größere Drohkulisse, dahin alle Energie?
Ich glaube, die Frage ist zum Teil falsch gestellt. Sie ist die ganz große Frage, weil die ökologische Katastrophe ungemeine soziale Auswirkungen haben wird. Sie wird jetzt schon, das erleben wir, in Flucht quasi ausgelebt. Wir haben Fluchtbewegungen. Wir werden in Europa massive Verschärfungen haben, wenn wir daran denken, dass bereits Spanien in hohem Maße versteppt. Wir werden also Auswirkungen sozialer Art durch die ökologische Katastrophe haben. Natürlich werden aber die Folgen, die wir durch Verschärfung, vielleicht zum Teil auch Verbote haben, sie werden sozial aufgefangen werden müssen.
Albrecht von Lucke ist mein Gast heute, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Unser Thema jetzt, der Soli, der Solidaritätszuschlag, der gefühlt seit ungefähr 20 Jahren abgeschafft werden soll. Und jetzt passiert es wirklich. Also zumindest gibt es einen Gesetzentwurf. Olaf Scholz, der Finanzminister, hat ihn erarbeitet. 90% der Steuerzahler sollen ab 2021 diese Zulage nicht mehr zahlen auf die Einkommensteuer. Nur wirkliche Gutverdiener sollen ihn weiterzahlen. Albrecht von Lucke, das ist natürlich genau die Frage, die sich wahrscheinlich Millionen Menschen in diesem Land gestellt haben, als diese Nachricht am Wochenende aufkam. Wozu zählt mich denn die SPD? Zu Gutverdienern? Gehöre ich zu den 10%, die weiter zahlen müssen oder zu den 90%, die es nicht machen müssen? Haben Sie schon nachgeschaut?
Ich gestehe nicht. Nein.
Okay. Also ich habe ehrlich gesagt relativ schnell nachgeguckt. Ich zähle nicht dazu, wobei ich auch sagen würde, ich zähle wahrscheinlich wirklich zu den ganz gut verdienenden Menschen in diesem Land. Die Grenzen liegen relativ hoch. Sie müssen als Single fast 110.000 Euro im Jahr verdienen. Mhm. Nur dann zahlt man den vollen Soli weiter. Als Familie mit zwei Kindern müssten es 220.000 Euro im Jahr sein. Mhm. Die man verdient. Und jetzt gibt es aber trotzdem die Debatte, unter anderem von der FDP, von der AfD angestoßen, die sagt, nein, der Soli muss ganz weg. Auch das ist nicht gerecht, wenn nur die Reichen zahlen. Was sagen Sie?
Ich finde es deswegen ironischerweise stimmend mit FDP, übrigens auch der AfD, die ja sehr vehement ist für die gesamte Abschaffung des Soli, übrigens aber auch mit CDU, CSU. Finde ich es auch richtig, ihn abzuschaffen. Und zwar aus einem.
Das ist, glaube ich, die größte Überraschung für mich heute, da Sie hier da sind.
Ja, so gut. Aber bitte erklären Sie. Ich finde es deshalb richtig, weil es faktisch eine tatsächlich erhobene Umverteilungsmaßnahme war. Und wir müssen uns erinnern, nicht nur, und das macht es so spannend, nicht nur für Ostdeutschland, es war damals eine Sondersituation, der Soli floss zweckgebunden auch in die Finanzierung bzw. die Beteiligung an den damaligen, im damaligen Golfkrieg, wo sich Deutschland ja pekuniär finanziell beteiligte, klare Absage an die militärische Beteiligung. Das war damals die Besetzung Kuwaits durch Hussein, Saddam Hussein, und das war der eine Teil. Und das zweite war auch eine, meine ich mich zu erinnern, eine Finanzierung an osteuropäischer. Wir hatten also gewissermaßen das dreifache Ost, Nahost, Osteuropa und der Nahost, sagen wir mal so, also der wirkliche Ostdeutschland.
Genau, das war immer klar. Das war historisch betrachtet, ja. Das war der erste Soli. Es gab einen kurzen Soli 1991/92, der wurde dann für 2 Jahre wieder abgeschafft, wie es eigentlich auch von Kohl versprochen war. Und dann wurde er nach der Bundestagswahl 94 wieder eingeführt, und zwar endlos. Und damals ging es dann wirklich um Finanzierung, Solidarpakt Ost und dergleichen mehr.
Ja, und das Problem scheint mir zu sein, immer war klar, man macht diesen Soli zweckgebunden. Es war eine klare Maßnahme, um dem Osten auf die Beine zu helfen. Letztlich natürlich diese beiden ursprünglichen zweckgebundenen Einrichtungen, Golfkrieg, Osteuropa, waren dann auch schnell vergessen. Es ging um den Osten. Und jetzt ist doch der eigentliche Witz der Geschichte. Trotzdem wurde es dann zu einer steuerlichen Umverteilungsmaßnahme zur durchaus Betätigung guter Zwecke, die will ich nicht in Abrede stellen. Aber dieses Kaschieren einer letztlich steuerlichen Anlage durch eine andere Institution, das halte ich für eine ganz krumme Sache. Ich glaube, das befördert auch das Misstrauen gegen die Politik, die sich auf diese Weise eine Finanzierungsmethode nicht erschleicht, aber schafft, die sie eigentlich dann ehrlicherweise lieber durchsetzen müssen.
Na gut, okay, Albrecht von Lucke, ich könnte mit Ihnen mitgehen, wenn man sagt, das ist nicht ganz ehrlich argumentiert, wir schaffen den Soli komplett ab, aber führen gleichzeitig eine Besteuerung von Besserverdienenden ein, zum Beispiel in dieser Gruppe. Ja. Gut wäre vielleicht politisch der saubere Weg, aber warum diesen Umweg gehen? Wenn wir nun mal die Möglichkeit haben, diese Steuer besteht, das heißt, die Leute zahlen das sowieso. Es wird ihnen gar nicht auffallen, sie werden das weiterzahlen. Andere werden glücklich, 90% der Menschen, weil sie weniger zahlen.
Die Debatte deckt es ja nur explizit. Explizit auf. Wir können doch gar nicht mehr da vorbei. Es ist ja auch beispielsweise genau die Munition, die die AfD sehr, sehr gerne aufnimmt und sagt, guckt euch das doch mal an. Hier hat sich die Politik eine Geld Geldquelle geschaffen unter der Hand und macht sie nicht öffentlich, sondern kassiert das Geld. Ich bin der Meinung...
Ja, aber sie kassiert es von Leuten, jetzt will ich hier nicht den Robin Hood spielen, aber von Leuten, die sich das wirklich leisten können für einen Staat, der wirklich große Aufgaben hat. Wir haben gerade über den Klimawandel gesprochen, den es nicht zum Nulltarif zu bekämpfen gilt.
Ja, und ich bin sogar der Meinung, ich weiß noch nicht mal, ob ich glaube es zwar bei den Summen, die Sie genannt haben, bin ich nicht dabei, aber trotz alledem, ich habe meinen Soli immer und allzeit die Zeit geleistet. Ich wäre sogar jetzt bereit, ihn weiterzuleisten. Nur, trotzdem bin ich der Meinung, ordnungspolitisch ist es doch wesentlich gerechter zu sagen, wir stehen jetzt in neuen Verhältnissen, wir machen hier auch eine klare Zäsur. Wir sagen beispielsweise, und das war ja auch immer die Debatte, diese Soli-Veranstaltung, das wurde ja immer wieder diskutiert, ist längst eine, die dem Osten entwachsen ist. Es geht auch darum, beispielsweise Verhältnisse im Westen auch mit einzubeziehen. Dann wäre es nur vernünftig zu sagen, so, der Solidaritätszuschlag Ost hat sich erledigt, wir müssen neue Mittel und Wege finden. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit die Schwäche der Politik. Sie traut es sich schlichtweg nicht. Das ist ja auch das Problem. Wir sprachen es bei der Klimadebatte an. Die Bereitschaft bei der großen Debatte um die schwarze Null, die ja da im Hintergrund steht. Es steht auch die Frage im Hintergrund, braucht dann Olaf Scholz neue Geldfallen? Scheitert er an der schwarzen Null? Es ist eine große Unwilligkeit, auch gerade der Union einzugestehen. So, wir müssen möglicherweise uns anderweitig staatlich verschulden. Das will natürlich auch Olaf Scholz nicht, der jetzt also als der rote Sheriff die schwarze Null gleichermaßen halten will. Also das finde ich aber nicht gut. Ich finde, wir brauchen die Debatte, wir brauchen den Konflikt und nicht den Konsens, der hier in beschweigender Weise gehalten wird.
Okay. Großes Missverständnis übrigens auch beim Soli, gerade in der Anfangszeit. Der Westen würde für den Osten zahlen.
Richtig.
Alle Steuerzahler,
alle waren beteiligt.
Zahlen Ost wie West, sie zahlen den Soli.
Ja.
Eines von vielen Missverständnissen und Misstönen. Darüber werden wir uns gleich weiter unterhalten. Der Soli, und nicht nur der Soli, hat unglaubliche Summen mobilisiert, denen die deutsche Einheit finanziert wurde. 1,5 Billionen Euro. Das sind 1.500 Milliarden Euro. Das steht leider in einem krassen Kontrast zur Stimmungslage in Ostdeutschland. Da ist die AfD gerade im Vormarsch, unter anderem ja auch mit Slogans wie Wir vollenden die Wende oder Wende 2.0. Wir haben am Morgen im Deutschlandfunk Kultur mit dem Soziologen Steffen Mau gesprochen, dessen Buch, dessen Analyse seines Rostocker Heimatstadtteils Blüthenklein heute erscheint. Und das war eine seiner Kernaussagen.
Wenn man dieses ganze Geschehen damals auch soziologisch ein bisschen komplexer analysiert hätte, dann hätte man schon gesehen, dass die Art und Weise der Wiedervereinigung auch politisch, also indem man einen vollständigen Institutionentransfer macht und die DDR eigentlich wie eine Art von Insolvenzmasse behandelt und den Ostdeutschen auch viele Mitsprachemöglichkeiten dann entzieht durch den Einigungsvertrag, aber auch kulturell, indem man eben sagt, alles was DDR kontaminiert ist, was von da kommt, also die ganze ostdeutsche Soziokultur, die brauchen wir nicht mehr, die wird abgewickelt und es gibt auch keine Rücksicht auf die Mentalitäten vor Ort. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann man mit Geld eben auch nicht so viel erreichen, wie man vielleicht erreichen möchte. Und das sind heute die Probleme, vor denen wir eben stehen.
Der Soziologe Steffen Mau sagt das, ursprünglich Rostocker. Wie hört sich das für Sie an, Albrecht von Lucke, ursprünglich aus dem schönen Ingelheim, Rheinland-Pfalz, also richtiges Westdeutschland?
Ja, das auf der einen Seite. Ich hatte das ganz große Glück, ich kam Oktober 89 nach Berlin. Ich habe so 22-jährig, stand auch dann gleich am 9. November noch auf der Mauer, hatte ganz großes Glück. Also ich habe das sehr, sehr nah verfolgt. Das muss ich schon sagen. Bin ja auch seither in Berlin geblieben, seit 30 Jahren. Und das ist natürlich schon ein Befund, ich schätze den Soziologen sehr, das ist ein Befund, der auf der einen Seite seine große Richtigkeit hat. Auf der einen Seite ist es richtig, dass der Osten gerade kulturell, auch durch das, was durch die Treuhand passiert ist, ein Phänomen erlebte der Deklassierung in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch vor allem vielleicht stärker noch in kultureller Hinsicht. Dieses Phänomen, das tatsächlich dann der Westen nicht erlebt hat, völlig aus Bezügen rauszufallen, das ist etwas, was natürlich bis heute ungemein nachwirkt. Mhm. Auf der anderen Seite.
Genau, jetzt kommt das große Aber.
Und das ist das, was ich hier immer so interessant finde. Erstens diskutieren wir schon eine ganze Weile, viel zu spät, da gebe ich ihm recht, über die Frage der Treuhand. Die Debatte kommt nicht seit gestern erst. Ja, erinnern wir uns, im letzten Jahr hat die Wirtschaftsministerin Sachsens ein bekanntes Buch geschrieben, Integriert erstmal uns. Das war gewissermaßen auch die Aufnahme dieser Mentalität, die sagt, so, wir sind doch noch gar nicht angekommen. Jetzt kommt aber mein eigentliches Problem. Steffen Mau nimmt hier etwas auf, was natürlich ironischerweise jetzt vor allem durch die AfD artikuliert wird, nämlich der Protest derer, die sagen, wir gehen jetzt in gleichem Maße gegen die westlichen Eliten vor. Das ist jetzt gewissermaßen die Vollendung der Revolution. Es ist ja bizarrer gar nicht zu denken, übrigens interessanterweise angeführt von drei Wessis, exemplarischen Maße, nämlich Herrn Kalbitz, Herrn Höcke Und sogar Herr Gauland. Mhm. Gauland präsentiert sich mittlerweile als die neue, als das neue Forum. Er sagt, wir sind die Opposition und die anderen beiden absolute Wessis sagen, dafür sind wir 89 nicht auf die Straße gegangen. Mao, und das ist das Problem, sieht jetzt zu Recht natürlich auch sehr stark die Unzufriedenen. Und wir sehen es jetzt gerade wieder sehr stark über die Rechten, über die AfD. Ich hätte aber gerne auch mal die anderen, die stimmlos, jetzt mal hart gesprochen, gemachten, die auch die Fortschritte seit 30 Jahren intonieren. Wir gucken momentan ganz, ganz stark auf die kulturell aufbegehren, aber nach wie vor ist die AfD ein Prozentsatz von 20%. Also es gibt auch eine Geschichte des Gelingens und die hätte ich gerne auch zum Teil gehört.
Ja, es gibt die anderen 80% und wenn wir schon bei Prozenten sind, was ich an dieser Stelle immer wichtig finde, damit nicht der Eindruck entsteht, es sei etwas komplett Oktroyiertes gewesen. Es war natürlich auch eine gewisse freie Entscheidung damals in der DDR, genau diesen Weg, auch diesen schnellen Weg der Vereinigung zu wählen. Es gab damals andere Stimmen, die Bürgerrechtler, die gesagt haben, wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein in dieses Protest, in dieses Projekt gehen. Bündnis 90, wir haben extra nochmal nachgeschaut, bei der Freien Volkskammerwahl 1990 2,9%. Jetzt kommt mein großes Aber, allerdings gegen das, was Sie gesagt haben, Albrecht von Lucke. Wenn wir jetzt darauf eingehen und sagen, wir, die anderen Nicht-AfD, erzählen die Positivgeschichten, dann überlässt man aber genau diesen ganzen Beschreibungen jetzt der AfD. Früher war das die PDS, die das thematisiert hat, auch bei Wahlen sehr erfolgreich, die heutige Linke. Und das wäre doch politisch auch der Fehler. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir sind die, die schönen Geschichten erzählen und überlassen im Prinzip das Protestpotenzial, das Unzufriedenheitspotenzial den politischen Rändern.
Das würde ich nicht behaupten, dass das so sein muss. Es ist zum einen richtig, dass wir, habe ich es ja auch gesagt, dass wir die Defizite noch mal einmal klar benennen. Und man kann es ganz hart formulieren. Natürlich waren es auch Fake News mit der neuen Diktion, die wir heute...
Die blühenden Landschaften.
Die blühenden Landschaften. Aber jetzt kommt es, das ist so interessant. Es gibt blühende Landschaften. Aber leider ist diese Vorstellung, und das war das Ärgernis, dass das auch letztlich dem ganzen Land nur Wohlstand bringen würde. Auch dem ganzen östlichen Land. Das war natürlich etwas, was ganz, ganz schnell mit, auch nicht unerheblich, natürlich der Treuhand zum Scheitern wurde. Man kann es auch sehr viel härter formulieren. Die Treuhand hätte natürlich weit mehr Transformationen leisten müssen. Dass dort Betriebe ganz systematisch abgewickelt wurden, um auch den westlichen Konkurrenz Firmen Vorteile zu verschaffen. Eigentlich letztlich der Osten im Wesentlichen eine Konsumtionsmasse war, der dann auch die Westprodukte konsumieren sollte. Übrigens interessanterweise aber auch damit zu tun, der Ostdeutschen, die plötzlich die eigenen Produkte auch nicht mehr konsumieren wollten. Das spielt da auch eine Rolle. Das ist ein riesiges Problem. Aber Sie haben etwas ganz Entscheidendes formuliert. Ich finde es auch fatal, dass erstmal auch die Linke, die Linkspartei, zunächst als PDS, ganz stark die Sondererzählung Ostdeutschlands, die ja eigentlich eine Nacherzählung der 90er Jahre war. Eine DDR-Identität wurde zum Teil auch nach in den 90er Jahren sicher durch eine falsche Politik der Bund, also der Wessis, nennen wir es so, aber zum Teil auch verstärkt durch eine Linkspartei, die sehr stark die Stimme nur des Ostens war. Also es wurde eine Opfermentalität ein Stück weit auch erzeugt. Und ich würde sagen, wir müssen beides erzählen. Wir müssen das Scheitern beschreiben, wir müssen aber auch deutlich sagen, wo Chancen entstanden. Und wir dürfen bei einer Sache, müssen wir wahnsinnig aufpassen. Und das ist das große Ärgernis natürlich bei der AfD. Die AfD erweckt ja regelrecht den Eindruck, wir hätten es heute mit einer gleichen Elitenherrschaft wie 89 zu tun. Wir befinden uns wieder in einer Endzeit gewissermaßen. Zum Teil ist das Wort von einer neuen Stasi im Raum, also zum Beispiel gerade Bezug nehmend auf die ökologischen Debatten. Man würde bereits wieder von westlichen Eliten zu einem Lebensmodell gezwungen. Also da sind Dinge im Raum und die basieren auch auf dieser Opfererzählung, bei der man, meine ich, auch ein Stück weit gegenhalten muss.
Wissen Sie, was ich interessant finde? Dass wir seit bald 14 Jahren eine Kanzlerin aus Ostdeutschland haben, wo man ja erwarten kann, Sie haben gerade davon gesprochen, wer die Stimme Ostdeutschlands war oder sich auch suggeriert hat. Wir haben ja im Prinzip die wichtigste politische Position besetzt mit einer Ostdeutschen und das hat so wenig, um nicht zu sagen gar nicht, vielleicht sogar gegenteilig auf diese ganze Entwicklung eingezahlt.
Absolut gegenteilig, man muss es sogar mal hart formulieren. Ich halte das auch für ein Defizit von Angela Merkel. Sie hat sich in vielerlei Hinsicht, ja auch übrigens geschlechtlich am Anfang, regelrecht neutralisiert. Sie war ja weder auch als Frau, als Frauenpolitikerin nicht, sondern kenntlich. Und gerade die Tatsache, dass sie sich nie als Ostdeutsche sonderlich exponiert hat, halte ich auch für eine Schwäche. Sie ist ja deswegen auch, wenn man sich das bewusst macht, mit den riesigen Attacken gegen sie als Kanzlerdiktatorin. Sie ist tatsächlich als ein Teil fast schon des Westestablishments wahrgenommen worden. Und das ist, da hätte sie, glaube ich, mehr wirken können.
Aber wissen Sie, was ich befürchte, was das eigentlich am besten ausdrückt? Eigentlich hat sie wahrscheinlich das gemacht, was ganz viele Ostdeutsche erlebt haben. Wenn ich erfolgreich sein will in dieser neuen Gesellschaft, muss ich eigentlich diesen Teil meiner Biografie am besten ganz weit nach hinten schieben.
Ja, in der Tat. Ich glaube, dass wirklich, sie hat diesen Anteil fast zum Verschwinden gebracht, aber damit hat sie es auch gewissermaßen aus der Sichtbarkeit ausgeschieden. Sie ist nicht mehr als Ostdeutsche in Erscheinung getreten, denn sonst hätte man festgestellt, Das, was übrigens Herr Gauck wesentlich stärker gemacht hat. Herr Gauck, wir hatten Zeiten, sie sind ein bisschen vorbei, da waren beide höchsten Staatsämter von Ostdeutschen besetzt. Also das ist natürlich auch eine Gegenerzählung, die deutlich macht, es gab ein Ankommen von Ostdeutschen selbst in den höchsten Staatsämtern. Auch bei Gauck muss man allerdings auch sagen, er hat natürlich trotzdem sich sehr stark auch als Westler fast schon, diese überschießende fast schon Liebe zu Obama, ich kann sich erinnern, also fast schon mit Tränen in den Augen neben Obama. Also es gab natürlich auch da eine absolute Westneigung und trotzdem war es so, wir hatten zwei Ostdeutsche in den höchsten Ämtern. Das will schon auch bedeuten, so ganz geschlossen ist die Elitenveranstaltung Western doch nicht.
Wir blicken auf Themen dieses Tages. Albrecht von Lucke, ich nehme Sie noch mal kurz mit an italienische Strände, wenn Sie gestatten. Matteo Salvini, der rechte Hardliner, der Innenminister, der ja gerade seine Beach-Tour macht und, wie wir seit dem Wochenende wissen, am liebsten Neuwahlen will. Jetzt formiert sich Widerstand, fast so etwas wie eine Allparteienallianz gegen die rechte Lega mit dabei, Mitte-Links, die Demokraten. Mitte-Rechts, obwohl, dass ich jetzt Mitte-Rechts sage bei der Forza Italia, ist fast schon auch ein zu großes Entgegenkommen. Aber auf jeden Fall die Forza Italia und eventuell auch der Koalitionspartner Salvinis, die Fünf-Sterne-Bewegung. Deren Übervater Beppe Grillo hat sich nämlich zu Wort gemeldet in einem Blog, aufgerufen zum Widerstand gegen Salvini, stoppt die Barbaren. Das klingt fast ein bisschen nach Volksfront.
Ja, und es ist vor allem deshalb so ungemein absurd, weil natürlich Beppo Grillo mit seinen fünf Sternen ein Teil des Problems war. Also die Vorstellung, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, zu glauben, dass eine populistische Partei wie die von Beppo Grillo, die man am Anfang wohlmeint als Linksbegriff, was aber im Kern auch eine reine Anti-Elitenpartei war, Anti-Europa-Partei, die Vorstellung, man könne sich mit einem Rechtspopulisten reinsten Wassers zusammentun und ihn quasi domestizieren, ja quasi sogar zur schwächeren Partei degradieren, ihn klein halten, hat sich als das ganz große Versagen erwiesen. Mhm. Beppe Grillo oder die Fünf Sterne zugespitzt haben selbst zur Chaotisierung des Landes beigetragen, waren von Anfang an, wenn wir uns auch die Lage in Rom beispielsweise unter einer Fünf-Sterne-Bürgermeisterin angucken, sie waren nicht in der Lage, einen klaren Kurs einzuschlagen.
Oder auch nur den Müll zu beseitigen.
Auch das. Ja. Und jetzt hat Salvini den Spieß umgedreht. Er präsentiert sich als der Ordner des Chaos in Italien. Und ich bin sehr gespannt, ob nicht diese Form, ihn jetzt letztlich quasi bekämpfen zu wollen, ihm nicht möglicherweise dann wieder in die
Hände
spielt.
Das wäre jetzt meine Frage an Sie. Ist es politisch klüger, jetzt so eine Art Schutzwall zu bauen, in dem Moment, in dem Salvini mit seiner rechten Lega in den Umfragen bei fast 40% liegt, zu sagen, wir müssen einen Wahltermin möglichst weit nach hinten schieben, eine Regierung der nationalen Einheit, eine Übergangsregierung etablieren? Oder wäre es auch im Sinne der Demokratie besser, jetzt zu sagen, das muss dem italienischen Volk vorgelegt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Befürchtung, dass möglicherweise der Faktor Zeit, also das Hinauszögern, der klügere, wenn auch demokratietheoretisch etwas problematischere Weg wäre.
Das ist es in jedem Fall, weil wir müssen uns ja bewusst machen, es ist ja offensichtlich eine so begriffene Notwehr gegen einen plötzlich als übermächtig erscheinenden Salvini. Und das ist ja auch so interessant, Sie bringen den Begriff der Volksfront zu Recht auf, völlig lagerübergreifend, ungeachtet politischer Differenzen maximaler Art, sich zusammenzuschließen. Das macht aber natürlich denjenigen, der sich jetzt als Volkstribun präsentiert, eigentlich nur noch stärker. Salvinis Strategie, und das ist ja so bemerkenswert, ist eine, ganz nah beim Volk zu sein. Wir haben noch nie einen Führertypus dieser Art erlebt, das muss man sich mal vorstellen, der mit nacktem Bauch die Strände Italiens bepilgert, Selfies mit jedem, der es will, fast im Arm macht.
Also na gut, wir hatten mal, jetzt würde ich nichts gleichsetzen, aber Angela Merkel und Selfie, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, aber gut.
Naja, aber das ist nun wirklich der allerschlechteste, also mit Verlaub, das ist nun wirklich der denkbar schlechteste Vergleich. Also wenn es etwas bei Angela Merkel gab, dann war es eine gewisse Populismusferne. Sie hat sich dann
Ich will damit nur sagen, das passiert Politikern auch dann und wann, auch wenn sie
es vielleicht nicht unbedingt. Ja, das ist ja richtig, aber Salvini, das ist doch das Bemerkenswerte, befindet sich seit Monaten in einem permanenten Wettkampf, in einem Duell, beziehungsweise in einem Wahlkampf, den er jetzt an den Stränden Italiens, im Urlaub, also in einer Zeit, wo normalerweise in Italien völlige Ruhe herrscht, pilgert er die Strände ab. Also ein unvorstellbares Bild eigentlich. Und ich habe den Eindruck, dieser Zusammenschluss auch quasi jeglicher politischer Differenz ungeachtet, auch übrigens von den demokratischen Parteien. Wenn sich jetzt beispielsweise die Demokraten, die ja durchaus erstarkt waren bei den Europawahlen, die Demokraten hatten ja wieder einen Plus, die Sozialdemokraten. Wenn sie sich jetzt gar noch gezwungen sehen, in einer Volksfront mit der Forza Italia zusammenzugehen, dann befürchte ich, befördert das eher Salvini, der sich dann als die letzte Rettung gegen das allgemeine Chaos und die Unüberschaubarkeit stark machen kann. Also ich traue dem Braten insofern nicht.
Wenn Italien das einzige große europäische Land wäre.
Ja, das ist völlig richtig.
In Trouble wäre.
Sie haben ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich durfte ja mit großer Freude, und da würde ich jetzt den Ball mal zurückspielen, am Samstag vernehmen. Sie haben so schön als gerade aus Großbritannien zurückkehrender Korrespondent die Lage in Großbritannien kommentiert. Ich war kurz davor im Urlaub in Schottland. Das ist doch wahnsinnig spannend. Mhm. Wir haben es hier mit zwei Führertypen zu tun, die zwei Länder zentraler Art aufmischen. Und wie sehen Sie da die Lage in vergleichbarer Hinsicht?
Also die gute Nachricht ist, Boris Johnson behält sein Hemd an. Bisher
das
noch,
ist wohl wahr.
Den Rest erzähle ich Ihnen gleich.
Ja, lieber Herr Frenzel, jetzt darf ich doch den Spieß mal umdrehen. Und das ist ja eine schöne Rolle, in den die Rolle des Fragenden schlüpfen.
Bitte, bitte.
Nachdem ich Ihren spannenden Kommentar am Samstag gehört habe. Sie fragten nach der Volksfront in Italien. Haben Sie nicht den Eindruck, dass in Großbritannien vielleicht jetzt doch noch eine Volksfront von Schotten, Labour, Liberalen aufsteht, die vielleicht dem Hard Brexit von Johnson doch noch etwas entgegensetzen
würde? Ja, also politisch bewegt sich da gerade einiges in der Hinsicht. Es ist gerade Sommerpause in Großbritannien im Parlament, aber da finden viele Gespräche statt, wo sich ganz unterschiedliche Parteien zusammentun wollen, um Boris Johnson auf diesem Weg zu stoppen. Ich glaube, in dem Fall ist es legitim, denn Boris Johnson will diesen Brexit, diesen Hard Brexit im Zweifel wirklich zum 31. Oktober durchziehen. Das Parlament will das nicht. Was das Volk genau weiß, das ist ja die große Frage. Und insofern finde ich es da politisch legitim, dass man sagt, man muss gegen diesen Politiker, Boris Johnson, der diese Klaviatur auch bespielt, der Mann des Volkes, der die Stimme des Volkes aus dem Referendum 2016 umsetzt, koste es, was es wolle, gegen die Institution, dass man ihn damit stoppt. Ich finde, das ist ein legitimes, temporär begrenztes Ziel. Danach müssen die Parteien natürlich wieder in Konkurrenz zueinander auftreten.
Absolut, das sehe ich auch. Nur die Frage, und das finde ich so spannend, wenn man sich diese beiden Typen nochmal anguckt. Boris Johnson auf der einen Seite, in der Tat genau den Anspruch Mann des Volkes zu sein, aber absurderweise natürlich absolutes Establishment, ein Spieler sondergleichen, elitärste Internate, auf denen er gewesen, Eton, wie all die anderen, die der Elite Großbritanniens angehören. Auf der anderen Seite wirklich diesen Mann mit blankem Bauch, ein Salvini in Italien, der wie ein Eisverkäufer die Strände bepilgert. Das ist wirklich ein Volkstribun anderer Art und ich finde diesen Kontrast so erstaunlich.
Also Salvini kommt im Vergleich zu einem Johnson natürlich wie ein Prolet
absolut
daher.
Und das war seine Stärke. Das ist das Erstaunliche.
Aber Mann, das Interessante ist, unterm Strich könnte das politisch ähnlichen Schaden anrichten, egal was für Typen das sind. Das ist vielleicht bei Boris Johnson noch die größere Gefahr, dass er so smart und auch so charmant daherkommt. Das ist ja, ich meine, ganz England nennt ihn Boris, weil man das Gefühl hat, mit dem könnte man auch im Zweifel im Pub trinken. Anders als mit Salvini. Aber es ist letztendlich diese in gewisser Weise herablassende Freundlichkeit der Oberschicht in Großbritannien.
Absolut. Und der Spielercharakter natürlich auch. Und das ist vielleicht der eigentliche spannende Unterschied. Bei Salvini hat man die Bösartigkeit des Mannes aus dem Volk, der mit allen Ressentiments, wenn wir an die Attacken gegen Carola Rackete denken, wo sie die direkt angeht, oder auch die Herabwürdigung von Flüchtlingen, von Migranten, da ist ein ganz böser Ton, der auch von unten kommt und unten appelliert an die Feinds, an die Johnson hingegen spielt eher als Spieler bereitwillig selbst mit der Zukunft des Landes. Das ist schon ein erstaunlicher Kontrast.
Und zwar, das ist eben das Problem auch im Vergleich zu Salvini, bei Johnson wird die Auswirkung seiner Entscheidung eine Auswirkung für Generationen, für Dekaden, wenn nicht sogar für Jahrhunderte sein. Albrecht von Lucke, jetzt ist meine Rolle wieder Ihnen zu danken, dass Sie heute da waren, nachdem Sie mich dankenswerterweise interviewt haben. Vielen Dank.
Für diesen Rollentausch war es mir besonders eine Freude, lieber Herr Frenzel. Danke Ihnen.
Vielen Dank für den Besuch heute.